Sünde. Das ist vielleicht auch ein Problem, ne? Nein, es geht heute tatsächlich Sünde, man könnte die auch Sünde als Raubtier nennen. Die Sünde als Raubtier. Moment. Fehlt noch was? Genau, jetzt habe ich alles. Und der Text, den wir uns anschauen, ist 1. Mose 4. Genesis 4. Wir lesen mal ab Vers 1. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Und sie sprach: Ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Und weiter gebar sie den Bruder Abel, und Abel wurde ein Schafhirte, Kain aber wurde ein Ackerbauer. Und es geschah nach einiger Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain: Warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so? Wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor deiner Tür, vor der Tür. Und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Und Kain redete mit seinem Bruder Abel, und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Soweit erstmal das Wort Gottes. Das ist unser Haupttext. Und die wichtigsten Verse habe ich, falls ihr keine Bibel mit habt, könnt ihr da nochmal sehen. Ja. Und wir fangen mit Vers 4 an. Und auch Abel brachte ein Opfer, Kain brachte ein Opfer von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer da von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Kain und sein Opfer nicht an. Das ist der erste Vers. Ja. Ist das nicht unfair von Gott? Ja. Kaum ist die Welt geschaffen, schon fängt Gott an, die Leute zu mobben. Ne? Total unfair. Warum macht Gott sowas? Warum ist der nicht einfach, ach komm hier. Ne? Es gibt ja noch nicht so viele Menschen und so, komm. Ne? Und die andere Frage ist, wie hat Kain das eigentlich gemerkt? Das steht hier nicht. Ist ihm irgendwie eine Stimme erschienen? Hat er irgendwie das gesehen oder so? Versetzt ihr euch mal in die Lage von Kain. Ich glaube nicht, dass eine Stimme dazu nötig ist, um das zu merken. Schaut euch mal euren Arbeitskollegen oder Klassenkameraden oder Freund oder so an. Und da ist dieser eine Freund, bei dem klappt immer alles. Der kriegt die Gehaltserhöhung, obwohl ihr eigentlich viel härter arbeitet. Oder ja, irgendwie kriegt der irgendwie mehr als ihr. Ja, schon mal so eine Situation gehabt? Es ist gar nicht nötig, dass Gott irgendwie sagt so, hey, Helmut, dein Opfer ist nicht so gut. Ne? Und klar, wir haben diese komischen Bilder aus der Kinderbibel im Kopf, wo bei einem das Rauch hochsteigt und bei anderem steigt der Rauch nicht hoch. Das heißt, Gott hat es nicht angenommen. Das ist natürlich Quatsch. Für Kinder ist das okay. Ja? Für uns ist das Quatsch. Und dann gibt es so ein bisschen die ausgefeiltere Variante, ja, wahrscheinlich hat das mit der Art des Opfers zu tun, ne? Vom Erdboden und also von Tieren mit Blut und von so, das ist dann so die ausgefeiltere Erwachsenvariante. Nein, auch nicht. Das ganze Gesetz, Opfergesetz, das gab es alles noch nicht. Und das ist auch kein Sühneopfer hier. Ne? Das wurde ja später geschrieben, als es das Gesetz schon gab, aber das Wort, was hier für Opfer gebracht wird, ist auch nicht ein Sühneopfer. Ja? Und das ist ehrlich gesagt völlig egal. Ja? Kain hat das irgendwie gemerkt. Und ich vermute mal, aber selbst wir können nur spekulieren, aber es ist egal, woran er es gemerkt hat. Ne? wir heute, was machen wir? Wie reagierst du, wenn dein Freund, dein Verwandter, dein Familienmitglied, dein Arbeitskollege mehr gesegnet wird als du von Gott? So, was ist da deine unmittelbare Herzensreaktion? Die unmittelbare, die sofortige. Nicht die, nachdem dein religiöser Verstand einsetzt, oh, so darf ich ja nicht denken. Oh, so, ne? So, wo wir dann sofort wieder uns gezähmt haben. So, ne? Wir wissen ja, das ist nicht gut. Ne? Nein, nein, die sofortige, unmittelbare Reaktion. Ja? Bevor wir keinen verurteilen, wie reagieren wir? Wie haben wir in der Vergangenheit in solchen Situationen reagiert? Ja? Und manchmal ist Gott ja ganz schlimm. Manchmal segnet er so Leute, die sind viel unanständiger als wir. Die haben eine viel gröbere und vulgärere Sprache. Oder die machen Sachen, die würden wir nie machen. Ne? Oh, das ist, ja, das ist wirklich, ne, fies. So, ne? Also das ist, ne? Das ist nur so, ich glaube, jetzt ist uns klar, was für eine Situation das ist. Und dass die Situation, das ist keine einmalige Situation, die irgendwie vor tausenden von Jahren irgendwie so magisch da passiert ist. Das kann uns heute genauso passieren. Und es ist überhaupt nicht nötig, dass Gott in irgendeiner übernatürlichen Weise zu uns da redet. Wir merken das auch so. Aber wir haben immer noch nicht die Frage beantwortet, warum ist Gott so gemein? Ja? Warum kann Gott nicht mal auch lieb sein? So? Ja? Und einfach aufhören, die Menschen zu ärgern. Und das ist das eigentliche Problem hier. Ja? Weil Gott sieht das hier ein bisschen anders. Das ist tatsächlich die erste Stelle in der Bibel, wo das Wort Sünde auftaucht. Die allererste. Und Kain und Abel, die hatten die 10 Gebote nicht, die hatten keine Bibel, die wussten nichts von Gott im Vergleich zu euch. Jetzt reines Wissen, akkumuliertes, angehäuftes Wissen. Die hatten nichts. Er hatte keine Ahnung. Der wusste vielleicht noch nicht mal, dass Töten schlecht ist oder so. Ich meine, nachdem er es getan hat, wusste das schon irgendwie, das Gewissen hat ja damals schon funktioniert. Ja, das sehen wir auch. Aber die Leute hatten keine Ahnung. Die wussten nicht, was Sünde ist. Die hatten keine 2, 3, 4.000 Jahre Geschichte, jüdisch-christliche Tradition. Ne? Und Kain hat keine Ahnung, was in ihm, in seinem Herzen wirklich los ist. Und der Einzige, und Abel hat auch keine Ahnung, und Adam und Eva haben auch keine Ahnung, der Einzige, der hier ein bisschen, der Einzige, der wirklich den Durchblick hat, was hier passiert, ist Gott. Und das ist der Grund, warum Gott zu Kain kommt und Kains Aufmerksamkeit haben möchte. Und nichts anderes ist das, ja, Gott möchte Kains Aufmerksamkeit. Weil Gott sieht da ein kleines Problem in Kain, was Kain sehr, sehr, was Kains Untergang bedeutet, was für Kain ziemlich fatal sich am Ende erweisen wird. Ja, und dieses Problem ist eben die Sünde in seinem Herzen. Gott sieht in Kains Herz hinein, und die Bibel macht das nachher sehr, sehr deutlich, dass Gott eigentlich der Einzige ist, der einen ungetrübten Blick in unser innerstes Wesen hat. Wir haben es nicht. Jeremia 17,9, arglistig, hinterlistig, betrügerisch ist das Herz des Menschen. Wer kann es ergründen? Das ist eine rhetorische Frage, die dann in Vers 10 beantwortet wird. Der Herr alleine ist, der die Herzen erforscht. Paulus sagt in 1. Korinther 4, ich bin mir nichts bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Nur weil ich jetzt gerade in mir nichts finde, heißt das noch lange nichts, dass da nicht wirklich was ist, sagt er zu den Korinthern. Dann heißt im nächsten Vers, sagt er, der Herr aber ist es, der die Herzen beurteilt, urteilt nicht vor dem Tag, bevor der Herr kommt, der dann das Verborgene des Herzens offenbar machen wird. Und solche Verse haben wir genug in der Bibel. Wir wissen nicht wirklich, was in uns alles ist. Und das hat sich seit all den tausenden Jahren nicht geändert. Das ist heute immer noch so. Ein kurzer Beweis, dass das bei euch allen auch so ist, ja. Wenn ihr habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, wie konnte ich das nur tun? Das wollte ich doch eigentlich gar nicht. Ja, das ist dein Beweis, dass du über dich selbst überrascht bist, weil du nicht weißt, was in dir steckt. Weil du einer Täuschung über dich selbst aufgesessen bist und du hast dich wahrscheinlich für viel besser gehalten, als du wirklich bist. Oder du hast dieses kleine Problemchen in deinem innersten Wesen, in deinem Herzen übersehen. Und Gott übersieht das zum Glück nicht. Und Gott steckt auch nicht so in der Zeit fest wie wir. Gott weiß nämlich, wo das hinführt. Gott kann die Folgen viel besser abschätzen als wir. Und das ist der Grund. Gott sieht, was in Kains Herzen ist. Und Gott braucht seine Aufmerksamkeit. Und vielleicht ist das auch der Grund für dich. Wenn es so eine Situation gibt, wo du dich ärgerst, warum wird mein Bekannter da mehr gesegnet als ich, obwohl das so ein Spinner ist und so, ne? Das kann Gott doch nicht machen. Gott müsste doch so, ne? Wenn du solche Gedanken hast, kann es vielleicht sein, dass Gott hier deine Aufmerksamkeit haben möchte? Ja? Ist da vielleicht so ein brennender Busch in deinem Leben, den du dir mal genauer angucken solltest? Ja? Wo irgendwas so komisch ist? Nach deinem Verständnis komisch? Das sollte doch eigentlich anders sein. Ja. Nimm das bitte in deine Gebetszeit mit und rede mit Gott darüber. Und trau dich mal, richtig ehrlich zu sein. Und trau dich auch, dass Gott da zu dir, von Gott da in dein Leben reinsprechen lassen. Wie reagiert Kain darauf? Ja, also das ist erstmal ganz normal. Kain wurde sehr wütend, steht in Vers 5. Und das ist erstmal noch kein Problem. Ja. Aber dass er wütend wird, das hat natürlich Folgen. Sein Angesicht senkte sich. Ne? Das Angesicht in der Bibel, das hat eine ganze Menge Bedeutungen. Ne? Die einfachste Erklärung ist, das, was in seinem Herzen ist, dieser Ärger, diese Wut, dieses Unverständnis über das, was hier passiert, das zeigt sich früher oder später nach außen. Sei es durch irgendeinen bösen Blick oder dass er da irgendwie niedergeschlagen oder Depri durch die Gegend läuft. Auf jeden Fall war es ihm, ist es uns früher oder später, ist das auch uns äußerlich anzuerkennen. Deine Arbeitskollegen werden das früher oder später merken. Ja? Das ist auch eine relativ normale Reaktion. Das ist überhaupt nicht gesund, sowas nur in uns hineinzufressen. Wir müssen das irgendwo rauslassen. Besser, du lässt es nicht an Abel oder deinen Arbeitskollegen aus, sondern besser, du bringst das zu Gott. Ja, das ist meistens gesünder für dich und für deine Umwelt. Aber die Tatsache ist, so früher oder später kommen diese Dinge, die in unserem Herzen sind, raus. Meistens erst ein bisschen später. Ne? Weil wir haben ja mittlerweile, die meisten von uns haben eine relativ gute Erziehung genossen und wissen so, welche Sachen sie in der Öffentlichkeit nicht machen sollten. Und wir haben hier oben so einen Teil des Gehirns, der kann eigentlich uns in Kontrolle halten. Ne? Und mit dem können wir uns selbst beherrschen. Aber wenn der Stress zunimmt und die Unruhe in unserem Herzen immer mehr zunimmt, irgendwann ist die Kraft unseres Frontalhirns auch erschöpft. Ne? Und dann wird das kleine Monster, was da in unserem Herzen herangewachsen ist, dann kommt das auch irgendwann raus und will nicht mehr im Käfig bleiben. Ja? Und Gott macht, das Interessante ist, wie reagiert Gott auf Kains Wut? Ja. Der Herr sprach, das ist Vers 6, der Herr sprach zu Kain, warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Natürlich fragt Gott das nicht, weil Gott kein Plan hat und nicht weiß, was hier abgeht. Gott ist der Einzige, der weiß, was hier abgeht. Ja. Und Gott fragt das nicht, um Informationen zu bekommen, sondern wieder, Gott fragt es, um Kain einen Spiegel vor Augen zu halten. Das ist die Absicht, die Gott hier hat. Gott möchte Kain etwas klar machen. Und bevor wir Kain verurteilen, ey, wir sind meistens noch viel dämlicher als Kain. Wisst ihr, wann die meisten Leute ihr Leben wirklich erst ändern? Wenn die Scheidung kommt, wenn die Midlife-Crisis kommt, wenn alles zusammenbricht, wenn das Haus verloren ist, wenn es richtig so knallt. Ne? Also klar, wenn du so unter 20 bist, dann ist es noch relativ leicht. Aber wenn wir irgendwann dann schon so erwachsen sind und uns irgendwie, ne, eingelebt haben und so, dann wird es immer schwerer, sich zu ändern. Und so richtig krasse Änderungen, die kommen dann nur, wenn es wirklich, wenn wirklich was Heftiges, Traumatisches, Dramatisches passiert. Warum ist das so? Ja, weil wir so dämlich sind, weil wir nicht sehen, wie wir wirklich ticken, weil wir nicht sehen, was uns denn dahin gebracht hat. Und Gott will irgendwie unsere Aufmerksamkeit. Und ey, Gott ist nicht der Typ, der da oben sitzt und sagt so, okay, der hört ja nicht auf mich, ja, jetzt braucht er mal einen Autounfall oder so. Nee. Es ist das Ding in unserem Herzen, was früher oder lang zu dem Crash führt. Ja, das werde ich euch gleich noch zeigen. Aber das Interessante ist, Gott macht keinen Vorwurf hier. Ich würde es wahrscheinlich machen. Ja, jetzt würde ich vielleicht noch nicht machen, aber viele Leute machen ja schon Vorwurf, wenn man nur einmal ausflippt oder ausrastet oder laut wird, ne? Gott nicht. Gott kann das ab, wenn man laut wird. Ne? Gott kommt zu Kain und sagt, hey Kain, warum bist du wütend? Denk drüber nach. Hier, Spiegel, was ist los bei dir? Was geht in dir vor? Ja? Das ist Gottes Absicht hier. Gott ist nicht der fiese Bulli, der hier keinen irgendwie mobben will oder so. Ne? Dann könnte das anders, dann würde er nicht so ankommen. Und warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? So, guck mal, Kain, Alter. Jeder kriegt das mit, wie du hier rumläufst. Ne? Die Arbeitskollegen lachen schon. Die reden schon über dich. So, reiß dich zu. Das würden wir vielleicht sagen so. Ne? Aber Gott sagt, guck mal, es ist schon äußerlich zu sehen. Da passiert etwas in dir. Das hat richtig Auswirkungen. Ja? Bei dir geht was vor. Und jetzt erklärt Gott Kain das, weil Kain hat keine Chance, keine Bibel, die er lesen kann und keine Predigten, die er runterladen kann oder irgendwo, wen er fragen kann. Deswegen kommt Gott hier persönlich zu ihm. Zu euch braucht er deswegen nicht persönlich kommen. Ihr könnt Bibel lesen, ihr könnt Bücher lesen, ihr könnt euch 3 Millionen Predigten, die genau das Gleiche sagen, was ich heute im Internet runterladen. Das ist so, ja. Ihr, also bitte, stellt euch, macht jetzt nicht einen auf Prinzessin und sagt, oh Gott, muss man aber persönlich zu mir kommen. Nein. Ja, muss er nicht. Kann er aber. Danke, Paul. Ja. Paul bremst mich immer, bevor ich zu viel, damit ich ein bisschen netter werde. Gut, das stimmt. Kann er aber und macht er auch. Muss er aber nicht. Ist es nicht so, sagt Gott, wenn du Gutes tust, dann darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür. Ja? Und das ist das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist gar nicht mal so sehr die Sünde an sich. Und das sehen wir auch hier. Gott kommt nicht zu kein Alter, Sünde, bist du verrückt, was machst du da? Hey, ne? Nein, das Problem ist, Kain merkt nicht, dass er Sünde hat. Diese Blindheit für die eigenen Fehler, das ist das Problem. Ja? Dass wir nicht sehen, nicht checken, was da wirklich abgeht. Dass wir die Sünde nicht wirklich als das erkennen, was sie ist. Und das ist das erste Mal, dass hier das Wort Sünde benutzt wird. Und es ist ganz interessant, die Sünde, ja, die wird hier mit diesem Wort lauern in Verbindung gesetzt. Rabatz heißt das im Hebräischen. Rabatz, genau. Und das Wort lauern, das beschreibt im Grunde ein Tier, was sich bereit macht, auf die Beute zu springen. Also quasi so eine Katze, die da schon die Maus sieht und sich so duckt und diesen Buckel macht und sprungbereit macht. Oder so eine Raubkatze. Das ist der Begriff, der hier verwendet wird. So, die Sünde, deswegen dieser Predigtitel, die Sünde als Raubtier, die Sünde macht sich bereit. Die ist sprungbereit. Ja? Es ist noch nicht passiert, aber es ist alles vorbereitet. Es ist alles da, damit es passieren kann. Deswegen ist Gott auch zur Stelle und sagt, Kain, hey, du bist in Gefahr. Ja? In deinem Herzen, im Unsichtbaren, da passiert etwas. Die Sünde lauert vor der Tür. Ein anderes schönes Bild ist, stellt euch vor, in so einem schlechten B-Horror-Film, wo dann irgendwie so ein Monster da irgendwie an der Tür kratzt oder so. Ne? Oder sich da so ums Haus schleicht oder so. Ungefähr so. Ja, das Bild bleibt vielleicht besser im Kopf hängen. Ne? So, hat eine bessere Wirkung. So, ne? Und die Sünde wird hier wie mit einem Raubtier oder mit etwas Angriffslustigem verglichen, in Beziehung gesetzt. Die Sünde wird hier personifiziert, denn er sagt, die Sünde lauert vor der Tür und sie tut nicht nur das, lauern ist ja eine Absicht, ne? Sondern hier steht auch, und ihr Verlangen, oh Moment, jetzt wird es ein bisschen unheimlich, ja? Das ist so, also das ist, anscheinend steckt da tatsächlich eine Persönlichkeit mit einer Absicht dahinter, ihr Verlangen ist auf dich gerichtet, die hat richtig Bock auf dich, die Sünde. Ja, die will dich fressen, Kain. So, und ne, das ist das Problem. Und Kain hat keine Ahnung, was da in seinem Herzen wirklich vor sich geht. Und wir oft auch nicht. Ja. Das ist das erste Mal, wo die Sünde auftaucht in der Bibel. Die Sünde taucht nicht als abstraktes Konzept auf. Gibt es später auch, ja, so Sünde als Zielverfehlung und diese ganzen Dinger. Ne? Aber die Sünde ist hier, Gott macht das ganz klar, hey, hinter der Sünde steckt eine Kraft, da steckt eine Person, der Teufel. Ne? Traut man sich ja manchmal nicht mehr zu sagen, als so, weil man nicht die Leute zu sehr erschrecken will. Der Teufel, Satan, so, ne? Steckt dahinter. So, ist nicht harmlos. Ja? Das ist der Böse. So, falls ihr die Bibel noch nie gelesen habt. Das ist nicht harmlos. Und das ist, wie die Sünde als erstes eingeführt wird. Da ist eine Person und die Person, die will was. Die will dich fertig machen. Ja? Die will dich kontrollieren. Ja? Die Sünde hat immer eine Absicht. Die Sünde ist, und hinter der Sünde steckt immer eine Kraft, eine Macht. Und manchmal, wie in diesem Fall, ist die Sünde bereit. Die ist fällig. Alles, ne, die ist sprungbereit. Die ist bereit, reinzukommen. Und jetzt kommt der entscheidende Moment. Ja? Das ist zum Beispiel eine Sache, die wir total häufig vergessen. Dass hinter der Sünde eine Kraft steckt. Ja? Nicht jede Sucht ist Sünde. Manche Süchte sind auch rein körperlich, ne? Zum Beispiel eure Sucht nach Zucker und Süßen oder Kaffee. Aber die Sünde führt langfristig immer zu irgendeiner Sucht und Bindung, weil eine Macht dahinter steckt. Nicht jede Sucht ist Sünde, aber jede Sünde führt langfristig zu einer Sucht oder zu einer Bindung, wo du am Ende nicht mehr die Kontrolle hast. Und Paulus beschreibt das in Römer 6 irgendwo am Ende. Oh, ich habe sogar die Bibel, dann können wir das auch lesen. Ich weiß den Vers nicht auswendig. Wisst ihr nicht, so fängt das an. Römer 6, Vers 16. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Ja? Und Paulus spricht hier, sagt hier so, hey, die Sünde, wenn ihr euch der ausliefert, und wenn du dich darauf einlässt, langfristig wird sie dich versklaven. Und versklaven ist ganz klar die Bedeutung, jemand anders sagt dir, was du tun musst. Und du selbst willst vielleicht was anderes tun, aber du hast dann nicht mehr die Wahl. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil das vergessen wir heute ganz häufig. Und zum Teil vergessen wir es auch, weil wir Sünde nur als abstraktes Konzept haben. Und diese mittelalterliche Vorstellung vergessen, dass da eine Person und eine Kraft dahinter steckt. Ja? Ich habe euch ja versprochen, dass ich auch ein bisschen Mathe hier mache. Ne? Also, ich habe hier, da ist so eine Funktion mal gezeichnet. Diese rote Linie ist das, für alle, die gar keine Ahnung von Mathe haben. Diese rote Linie ist eine Funktion. Ne? Und wie sieht die aus? Ja, die sieht gerade aus. Ne? Ich könnte jetzt Julian fragen. Julian, was für eine Funktion wäre das wahrscheinlich? F von x gleich 1, genau. Hey. Ja, Julian war mein Schüler, deswegen weiß er das auch noch. So. Ne? Und ja, Ingenieurstudenten, das zählt nicht. Aber ich kann euch trösten, den Rest, beide waren falsch. Aber es sieht tatsächlich aus wie eine Linie, wie eine gerade Funktion. Es sieht aus wie einfach eine gerade Linie. Es sieht tatsächlich so aus. Aber wenn ich ein bisschen rauszoome, dann sieht die Funktion so aus. Und ich habe nicht das ganze Bild gezeigt, ne? Ja, aber wenn man jetzt unten, sag mal, und wenn wir die Skalierung unten als Monate nehmen, also 70 Monate sieht alles gerade aus, ne? Und dann irgendwie ab dem 90. Monat auch noch alles gerade und ne, so irgendwie zwischen ab 5, bei 95 passiert auf einmal was, das Ding geht durch die Decke. Da ist so, ne, da fängt die Kurve an. Und ich habe mich echt, ich wollte eigentlich echt nicht dieses Beispiel nehmen, aber ich habe kein besseres gefunden. Der Witz ist nämlich, die Kurve, die wir da am Ende sehen, diese, ne, das Abbiegen nach oben da, die Kurve kann man auch schon hier feststellen. Man kann die rechnerisch ganz deutlich feststellen, da wo es total gerade aussieht, da kann man nachweisen, und meine Schüler können das sogar, man kann nachweisen, es ist da schon gekrümmt, es ist nicht so gerade. Und diese Kurve, ne, das ist eine Kurve für exponentielles Wachstum, ist eine E-Funktion für alle Nerds unter euch. Ne? Was ist das? Ja, egal. Ich widerstehe der Versuchung. Es ist eine Funktion für exponentielles Wachstum. Ne? Wenn ihr lange Jahre Zinsen und Zinseszins anlegt und es gibt keine Negativzinsen und so, dann könnte das vielleicht so aussehen. Wird es aber nicht, wegen der Politik. Nein, aber das ist das Fiese, ja? Das ist wie die Sünde. Es sieht alles gerade aus. Es sieht alles okay aus. Ne? Weil es ist so in Wirklichkeit, ja? So eine Trennlinie. Und unter der Linie, das ist alles, was unsichtbar in unserem Herzen ist. Und da sieht das ganz lange, für uns sieht das gerade aus. Und wir können nicht rechnen, wir können das nicht wirklich überprüfen, weil wir gefallene Menschen mit einer gefallenen Natur sind. Das ist so, wenn wir unser eigenes Herz überprüfen, das ist wie wenn ich mit einer schiefen Wasserwaage gucke, ob die Wand gerade ist. Ne? Eine nicht geeichte Wasserwaage. So, und dann denke ich, die ganze Mauer, ich mein Haus und denke, oh, ist gerade, ich verputze meine Wand, ist gerade. Und am Ende kommt dann die Prüfung oder am Ende wird ein Lot gefällt und auf einmal, ups, ne, von unten bis oben irgendwie 5 cm Unterschied oder so. Meine Möbel kippen jetzt alle um. So ungefähr, wir sind alle gefallene Wesen. Wir hatten alle schon mal eine Selbsttäuschung. Wie konnte ich sowas nur machen? Wir hatten alle schon mal den Moment, wo wir etwas getan haben, was wir nicht tun wollten. Das ist der Beweis, dass wir uns selbst falsch einschätzen. Ja? Wir können das nicht erkennen. Für uns sieht das vieles, was bei uns innerlich passiert, sieht für uns wie diese gerade Linie aus. Aber das Fiese ist, ja, da ist ein Sog oder da ist eine Macht dahinter. Und die Krümmung, die wir hier haben, die sieht in Wirklichkeit, sieht man das? Jetzt habe ich mal richtig heftig reingezoomt in diese gerade Linie, ne? Auch ganz am Anfang noch. Und man sieht ein bisschen, die steigt ganz, ganz unmerklich, steigt sie ein bisschen. Ne? Und so ist das, sieht man vielleicht nicht, ist auch nicht schlimm, ist nicht so wichtig. Aber so ist das mit der Sünde. Das kommt wirklich schleichend und ein bisschen, es sieht alles harmlos aus für uns, weil wir haben nicht diesen Zoom-Blick, den haben wir nicht. Und die rechnerische Fähigkeit, das genau von einem neutralen Standpunkt aus auszurechnen, die haben wir als gefallene Menschen mit einer gefallenen Natur auch nicht. Nicht mehr, seit dem Sündenfall nicht mehr. Ja? Da brauchen wir den Blick von außen, da brauchen wir den neutralen Beobachter, den Gott, oder Gott hat uns dafür den Heiligen Geist gegeben, der uns von Sünde überführt. Ja, und ganz lange ist das unsichtbar, aber irgendwann kommt dieser Moment, ja, wo es knallt oder wo es auf einmal Fahrt aufnimmt. Wo es dann, in den Filmen ist das immer ganz schön gezeigt, so, ne? Am Anfang macht die Person, einmal lügen, eine schlechte Sache. Ne? Und wenn man sich im Film schreiben so ein bisschen auskennt, weiß man schon, das wird später nochmal aufgegriffen, ne? Und am Ende der Staffel ist die Person in hunderte von Auswirkungen verstrickt, die alle auf diesen einen Kompromiss am Anfang zurückzuführen. Das ist ein schönes Beispiel für Sünde. In dem allerersten Terminator-Film, ja, das ist schon, kennt ihr nicht, ist zu alt für euch. Du bist auch alt. In dem allerersten Terminator-Film, der Terminator ist ja ein Roboter aus der Zukunft, der aber aussieht wie ein Mensch. Und dann kommt die Person, diese Frau kommt dann zur Polizei und die Polizei, ja, bleib hier hier auf der Polizeiwache, da kann dir keiner was, da wird sich keiner trauen, dich anzugreifen. Hier bist du sicher. Warum? Naja, die denken, es ist einfach ein ganz normaler Krimineller, Mörder, Verbrecher, Mensch. Und der wird ja nicht so dämlich sein und in die Polizei einbrechen und sie da angreifen. Ne? Oder, so, und die Polizei, die macht den gleichen Fehler, den wir machen in dem Film. Die unterschätzt, die sieht nicht, was wirklich innen drin steckt. Die sieht nicht, dass da innen drin ein Roboter ist, der überhaupt nicht wie ein Mensch tickt und der nur eine Absicht hat, die zu töten. Und das ist ein gutes Beispiel für die Sünde. Ne? Nochmal, das Hauptproblem ist nicht so sehr, was für Sünde, die Sünde an sich und so weiter, sondern, dass wir das nicht erkennen. Dass das für uns eigentlich ganz gerade aussieht. Ne? Dass wir nicht checken, was da drinne ist. Das ist das Hauptproblem. Wir wollen uns nicht mit dieser Tatsache auseinandersetzen, dass da eine Person, eine Persönlichkeit mit einer Macht, mit einer Kraft dahinter steckt. Und diese Kraft, die beschleunigt, ne? Wie man in der Kurve schön sieht. Und irgendwann kommt dann das große Drama. Und wenn das große Drama kommt, wenn der Absturz kommt, wenn der Knall kommt, dann ist Gottes Gnade immer noch da. Und dann ist Gott so, jetzt siehst du es hoffentlich endlich so, ne? Aber Gott kommt schon vorher. Das ist der Grund, warum Gott hier so, hi Kain, ne? Läuft nicht so bei dir, ne, im Leben. Guck mal in dein Herz, Mann. So, ne? Das ist vielleicht der Grund, warum es bei dir nicht so läuft, wo du denkst, es sollte eigentlich laufen. Gott will schon vor dem Crash deine Aufmerksamkeit haben und sagen, Helmut, guck mal in dein Herz, ne? Da passiert nämlich so ein paar Sachen, die können in ein paar Jahren ganz schön böse Dynamiken, ganz schön böse Effekte, Folgen haben. Ja? Hinter jeder kleinen Sünde steckt die gleiche Person, der Teufel, mit der gleichen Absicht, euch in den Abgrund zu reißen. Ja? Und nochmal, ich muss das jetzt wirklich so immer wieder wiederholen, um euch zu konditionieren, ne? Hinter der Sünde, weil so, ich vermute, so schnell werden wir das nicht wieder hören, auch hier nicht, ich predige nicht jeden Sonntag drüber. Hinter der Sünde steckt eine Person mit einer Absicht und mit einer Kraft. Person, Absicht, Kraft. Ja? Die Sünde ist wie ein Raubtier. Oder wenn es euch mehr Angst macht, wie eine Exponentialfunktion. Ja? Manchen macht ja Mathematik mehr Angst. So, aber gehen wir zurück zu unserem Text. In Vers 7, ich habe den noch nicht ganz gelesen, da heißt es, du aber sollst über sie herrschen. Da ist Hoffnung. Gott sagt das nicht einfach so. Wenn Gott das sagt, dann ist kein hat tatsächlich die Möglichkeit, die Sünde zu besiegen. Kein ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht ein Sklave seiner Sünde. Kein ist noch frei. Ja, die Sünde ist da, die ist vorbereitet, die ist sprungbereit, die lauert, aber noch ist es nicht passiert. Ja. Und hier ist Hoffnung. Ja, Gott fordert keinen auf, sich damit zu beschäftigen, sich damit auseinanderzusetzen. Und wir haben eine noch viel größere Hoffnung, weil wir leben jetzt und schauen zurück auf Jesu Opfer am Kreuz. Für uns gibt es den Heiligen Geist. Ja? Und das ist eine viel größere Kraft. Das war beim Tauffest, habe ich diese Analogie gebracht. Ne? Schwerkraft wirkt immer, ja, die können wir nie ausschalten. Aber wenn ich einen Ballon mit Helium fülle oder ein Flugzeug mit genug Antriebskraft und Auftrieb erzeuge, dann fliege ich. Ne? Der Ballon steigt hoch, obwohl die Schwerkraft wirkt, aber es ist eine neue Kraft, ein neues Gesetz dazu gekommen, was das alte Gesetz nicht aushebelt, aber im Grunde wirkungslos macht für die Zeit. Ne? Und das ist der Unterschied. Wir haben Christus in uns. Ja? Und Kain hatte das so noch nicht, aber auch für Kain ist der Zug noch nicht abgefahren. Und Gott sagt so, hey Kain, ne? Du musst was tun. Du musst dich damit auseinandersetzen. Und Kain sieht die Dinge aber ein bisschen anders, denn es steht, als nächstes in Vers 8 steht, und Kain redete mit seinem Bruder. Und ich glaube, er redete mit seinem Bruder, weil er dachte immer noch, sein Bruder ist das Problem.
Ne? Und kein möchte das Problem aus der Welt, kein schafft dieses Problem, nämlich seinen Bruder aus der Welt, ne? Indem er ihn umbringt. Wir lesen hier nicht, dass Kain in irgendeiner Form anfängt, über sich selbst nachzudenken oder